Unter Konrad Adenauers Regierungszeit wächst Deutschland immer mehr in die Gemeinschaft der westlichen Welt hinein. Das Vertrauen treibt Wurzeln, die Bundesrepublik wird voll gleichberechtigter Bündnispartner der freien Welt.
Die Aussöhnung mit Frankreich gehört zu Adenauers großen geschichtlichen Taten. Die Unterzeichnung des deutsch-französischen Freundschaftspaktes am 22. Januar 1963 zählt zu den Höhepunkten seines außenpolitischen Wirkens. Hören Sie einen Originalbericht von der historischen Stunde der Unterzeichnung im Élysée-Palast zu Paris.
Festakt im Élysée-Palast, dem Amtssitz des französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle.
Und nun kommt eine unerhörte historische Szene. De Gaulle und Adenauer küssen sich nach französischer Sitte auf beide Wangen. Ich danke Ihnen, Herr Kanzler, sagt de Gaulle, indem er den Bundeskanzler lächelnd umarmt. Und damit ist die Aussöhnung zwischen den beiden Nachbarvölkern, die sich im Laufe ihrer Geschichte so tiefe Wunden beigebracht haben, eine geschichtliche Tatsache geworden, verbrieft und gesiegelt.
Seine Eindrücke in Frankreich schildert Konrad Adenauer so.
Die Zeremonie, die gestern stattfand am Grabe des unbekannten Soldaten, hat mich außerordentlich ergriffen. Die ganze Situation, die Grabplatte, die Gedenkplatte an den Unbekannten unter dem großen Triumphbogen, die Beleuchtung dabei, die Blumen, die sehr vielen Menschen, die dort waren, und die Trommelwirbel der französischen Soldaten, die zu der Zeremonie abkommandiert waren, alles das war sehr ergreifend. Es war wirklich einer der ergreifendsten Eindrücke, die ich gehabt habe. Und man merkte es auch den sehr zahlreichen Umstehenden an, dass sie alle sehr ergriffen waren. Ohne den festen Zusammenschluss von Deutschland und Frankreich ist es nicht möglich, Europa stark zu halten und im Frieden zu halten. Und ohne diesen festen Zusammenschluss ist es auch nicht möglich, dem Druck vom Osten her zu widerstehen.
Zu einer nicht weniger eindrucksvollen Demonstration des guten Willens gegenüber dem deutschen Volk wurde der Besuch des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy am 23. Juni 1963 in Bonn und Berlin.
Konrad Adenauer entbietet dem Repräsentanten unseres wichtigsten Verbündeten den Willkommengruß des deutschen Volks.
Ihr Besuch, Herr Präsident, ist eine politische Tat. Am 10. Juni erklärten Sie vor der Universität von Washington, dass die Vereinigten Staaten zu ihrer Verpflichtung stehen, Westeuropa und Westberlin zu verteidigen. In derselben Rede sagten Sie, dass sich die Vereinigten Staaten mit der Sowjetunion nicht auf Kosten anderer Nationen und anderer Völker arrangieren würden. Sie sagten auch, dass Amerika mit seinen Verbündeten nicht nur in der Interessenlage übereinstimme, sondern auch in den Zielen, nämlich der Verteidigung, der Freiheit und des Strebens nach Frieden. Wie hätten Sie, Herr Präsident, diese Entschlossenheit besser bekunden können als durch den Besuch der Bundesrepublik, anderer Länder in Westeuropa und den Besuch Berlins?
Als die sogenannte Spiegel-Affäre ausbrach, die das junge deutsche Staatswesen zum ersten Mal an den Rand einer innenpolitischen Krise brachte und zum Rücktritt des umstrittenen Verteidigungsministers Franz Josef Strauß führte, war Konrad Adenauer 87 Jahre alt. Aber sein Temperament ist ungebrochen, wie es seine Diskussionsbeiträge im Bundestag beweisen.
Meine Damen und Herren, aus meiner Kenntnis der Dinge sage ich allen Beamten dieser Organisation meinen Dank und meine Hochachtung.
Wir haben einen Abgrund von Landesverrat im Lande. Ich sage das. Ich sage das, ja. Denn, meine Damen und Herren, wenn von einem Blatt, das in einer Auflage von 500.000 Exemplaren erscheint, systematisch, um Geld zu verdienen, Landesverrat getrieben wird.
Adenauers politische Ideen und Gedanken hatten drei Ziele. Einmal die Eingliederung Deutschlands in die freiheitlich-westliche Welt, zum zweiten die Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa und gleichrangig mit den beiden anderen die deutsche Wiedervereinigung.
Die Bildung eines starken, politisch und wirtschaftlich unabhängigen Europas, die brüderliche Zusammenarbeit der europäischen Völker und die Schaffung der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft mit der Einbeziehung aller europäischen Staaten, darin sah er stets die Voraussetzung für eine gesicherte Zukunft als Bollwerk gegen den Kommunismus.
Der vor drei Tagen vollzogene Eintritt in die zweite Etappe des gemeinsamen Marktes ist aber auch ein politisches Ereignis ersten Ranges in der weltweiten Auseinandersetzung zwischen den freiheitlichen Ländern und dem sowjetisch-kommunistischen Block. Er zeigt, dass in Europa ein Kraftfeld besteht, das wohl in der Lage ist, dem Vordringen des Kommunismus Einhalt zu gebieten. Es wird so oft gesagt, dass die freie Welt es an einer eigenen politischen Initiative fehlen lasse, dass sie inaktiv sei und statt zu agieren, reagiere. Hier im Bereich der europäischen Politik, meine Damen und Herren, wird diese These widerlegt. Hier handelt die freie Welt. Handelt die zu einer dauernden Gemeinschaft verbundenen europäischen Staaten. Sie errichten einen Bau, von dem wir zuversichtlich glauben, dass er weit in die Zukunft weisen wird.
Winston Churchill hat Konrad Adenauer einmal den größten deutschen Staatsmann seit der Zeit Bismarcks genannt. Nun, das abschließende Urteil über Werk und Wirken Adenauers wird die Geschichte schreiben.
Er hat mit brennender Überzeugung argumentiert, wo er wusste, dass nur die Hälfte zu verwirklichen sei.
So als er im Eintritt der Bundesrepublik Deutschland in den Nordatlantikpakt, also die NATO, die Grundvoraussetzung für die deutsche Wiedervereinigung sah. Aber gerade daran schieden sich die Geister.
Die SPD-Opposition war der Meinung, Deutschland könne nur dann wiedervereinigt werden, wenn es die Zustimmung aller Siegermächte, also auch Sowjetrusslands, erhält, wenn seine beiden Teile weder dem westlichen Bündnis noch dem Warschauer Pakt der Ostblockstaaten angehören. Adenauer sah in einem neutralisierten, durch kein Bündnis geschützten Deutschland eine riesengroße Gefahr, die einen ohnmächtigen Staat nahezu wehrlos einem sowjetrussischen Zugriff ausliefert. Die Aufnahme der Bundesrepublik in die NATO am 9. Mai 1955 gehört zu den folgenreichsten Ereignissen der deutschen Nachkriegsgeschichte. Hören Sie dazu des Kanzlers feierliche Erklärung am Tag der Aufnahme.
Die Nordatlantikpakt-Organisation ist eine Gemeinschaft freier Nationen, die ihre Entschlossenheit bekundet haben, das gemeinsame Erbe der abendländischen Kultur, die persönliche Freiheit und die Herrschaft des Rechts zu verteidigen. Angesichts der zunehmenden Bedrohung durch die kommunistisch regierten Staaten des Ostblocks war die Nordatlantik-Organisation ihrer Zielsetzung entsprechend gezwungen, eine militärische Streitmacht zum Zwecke der gemeinsamen Verteidigung für die Sicherheit ihrer Mitgliedstaaten und letzten Endes zur Erhaltung des Weltfriedens aufzubauen. Ich sehe in dem Eintritt der Bundesrepublik in den Nordatlantikpakt. Einen Ausdruck der Notwendigkeit, den engen Nationalismus zu überwinden, der in den vergangenen Jahrhunderten die Wurzel vielen Unglücks war. Wir müssen den gesellschaftlichen Fortschritt der technischen Entwicklung anpassen, um die durch diese Entwicklung frei gewordenen Kräfte in eine Ordnung einzufügen und ihnen ihre zerstörende Wirkung zu nehmen. Die Bundesregierung ist entschlossen, gemeinsam mit den anderen Mitgliedstaaten für Frieden und Freiheit einzutreten. Ich weiß, dass das ganze deutsche Volk so fühlt und denkt. Auch jene 18 Millionen, denen immer noch versagt ist, sich frei auszusprechen und über ihr Schicksal frei zu bestimmen.
Konrad Adenauer hat mit der deutschen Wiedervereinigung nie kurzfristig gerechnet. Bereits im Jahre 1946, im Frühsommer, noch bevor die Bundesrepublik als Staat installiert war, warnte er vor jeglichem Optimismus. Schon damals sprach er vor Freunden davon, dass man die Wiedervereinigung nur in den langfristigen Phasen eines geschichtlichen Prozesses erreichen könnte.
Und trotzdem war er immer neu engagiert, wenn er über die Aufgabe Nummer 1 der deutschen Politik sprach.
Vergessen wir doch nicht, meine Damen und Herren, eine Lösung der deutschen Frage ist nicht möglich allein zwischen uns und dem Gegner, der uns bedrückt. Eine Lösung dieser Frage ist nur möglich mit Hilfe unserer Freunde. Und danken wir Gott, meine Damen und Herren, dass wir Freunde in der Welt wiedergefunden haben. Wenn Sie sich vorstellen, meine Damen und Herren, wir hätten diese Freunde nicht wiedergefunden, dann bitte stellen Sie sich vor, was in der Zwischenzeit aus Deutschland geworden wäre oder was jetzt aus Deutschland wird. Gerade diese Freundschaft in Europa, außerhalb Europas, mit den Vereinigten Staaten, mit allen freien Völkern der Welt. Gerade diese Freundschaft, meine Damen und Herren, gibt uns erst ein Recht, mit Sicherheit zu erwarten, dass eines Tages auch die Wiedervereinigung in Freiheit erfolgen wird.
Als Konrad Adenauer in wahrhaft biblischem Alter seinen 90. Geburtstag feierte, da lud sein verdienter, von Adenauer als Nachfolger, aber stets bekämpfter, langjähriger Weggefährte, Bundeskanzler Erhard, sämtliche ehemaligen und aktiven Minister auf den 5. Januar 1966 zu einer Sondersitzung des Kabinetts in das Palais Schaumburg zu Bonn ein.
Mit 90 Jahren sind Schalk und Humorigkeit, sind Ironie und Schlagfertigkeit des greisen Altkanzlers, der keine Muße findet, sich zur Ruhe zu setzen, ungebrochen.
Ich bin daher den Kabinetten in seinen verschiedenen Formaten, die es gehabt hat, während ich Bundeskanzler war, auch in Gedanken immer von großem Danke erfüllt für die Zusammenarbeit, die wir immer gehabt haben. Es war nicht so, ich war lieber Freund Schäfer, dass wir immer sofort einig waren. Wir haben es ja eben an Herrn Schäfer gehört. Also so war es nicht. Sondern es bedurfte sehr ernsthafter Auseinandersetzung, aber sehr sachlicher Auseinandersetzung. Und des Abwägens der verschiedenen Überlegungen, die dafür sprachen oder die dafür sprachen. Denn es gibt ja keine, niemals etwas, von dem man sagen kann, das ist nun absolut richtig und das muss absolut so gemacht werden. Der Mensch muss immer eine Entscheidung treffen zwischen verschiedenen Möglichkeiten. Und es handelt sich darum, dass er die richtige, soweit man damals die Verhältnisse überschauen konnte, richtige Entscheidung trifft. Und ein Bundeskanzler in allen Ehren, ich danke auch für die großen Ehren, die mir heute zuteil geworden sind. Und ich muss Ihnen sagen, meine Herren, wenn man jahrelang so beschimpft worden ist, dann ist man wirklich sehr erstaunt. Dass man auf einmal so ein famoser Kerl der nie Sünden begangen hat überhaupt. Aber, meine Herren, das möchte ich nicht mehr so am Herzen zu sagen. Der Bundeskanzler allein, er kann noch so tüchtig sein und noch so begabt sein, kann die Sache nicht allein machen, ohne dass das Kabinett mit ihm zusammenarbeitet. Und diese Zusammenarbeit ist unendlich wichtig.
Ein Jahrzehnt lang war Adenauer auf der Flucht vor den Nationalsozialisten. Schikaniert und oft verhaftet, überstand er die Jahre des Dritten Reichs.
Die Schilderung einer Episode am Tag seiner Haftentlassung zeigt einen gelassenen, abgeklärten Mann, der für seine damaligen Peiniger nicht einmal mehr Verachtung empfindet.
Ich hatte meine Hosenträger, das ist ja bei jedem Gefallenen so, wie Sie wissen. Bei der Einlieferung werden die Hosenträger abgenommen, der Kragen und der Schlips. Und ich wurde gefragt, ob ich nicht bis des Abends da bleiben wollte, wenn die war am Sonntag. Die Gestapo zurück wäre, damit sie mir meinen Hosenträger geben können. Ich sagte, ich verzichte auf eure Hosenträger. Ich will möglichst schnell hier raus. Und ich bin dann mit Hilfe eines dieser echten Beamten, bin ich dann mit einem Fahrrad, wo meine Habseligkeiten drauf waren. Und ich war plötzlich, meine Angehörigen, meine Frau, meine Kinder waren alle schon im Bett, stand ich da, lebendig unter ihm. Und trotz aller Begleitumstände war das doch sehr schön.
Der Blick Adenauers zurück in seine Kindheit spiegelt Ehrfurcht und Liebe zu seinem Elternhaus wider, das ihn zu christlichem Glauben erzogen hat und das die Gebote der Pflichterfüllung und des Respekts vor der Gesinnung der Mitmenschen zur selbstverständlichen Aufgabe machte.
Ich stamme aus einfachen Verhältnissen, aber geordnete Verhältnisse. Meine Eltern bekümmerten sich sehr um ihre vier Kinder und sie haben uns vor allem erzogen zur absoluten Erfüllung unserer Pflicht. Das war das oberste Gebot und mein Vater war darin unerbittlich. Auch wir waren zufrieden und es herrschte bei uns Eintracht. Die Familie war gut. Es war eine gute Jugend.
Sein Elternhaus war gut. Auch sein Leben war gut. Erfüllt von Treue zu seinen hohen Pflichten, umstritten als Politiker, geachtet als ein Mann des guten Willens.
Am 19. April 1967 wurde Konrad Adenauer in den Frieden Gottes heimgeholt.
Ungezählte Staatsoberhäupter und Regierungschefs der ganzen Welt, einst seine Gesprächs- und Verhandlungspartner, darunter sein Freund, der französische Staatspräsident General de Gaulle und der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Lyndon B. Johnson, erwiesen dem großen Toten die letzte Ehre.
Der Führer der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Vizekanzler und Außenminister Willy Brandt, den Adenauer in Wahlkämpfen oft bedrängt und hart angegriffen hatte, zeigte eine noble Geisteshaltung, als er zum Tode des Altkanzlers sagte:
Auch seine politischen Gegner von gestern sind sich bewusst, dass Deutschland ärmer geworden ist um einen Mann, der Maßstäbe setzte.
Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger würdigte während des Staatsakts im Plenarsaal des Deutschen Bundestages seinen bereits in die Geschichte eingegangenen Vorgänger.
Nun werden wir ihn nicht mehr sehen. Aufrecht, gemessenen Schritts durch die Korridore des Bundeshauses schreitend. Wir werden die vertraute Stimme nicht mehr hören, mit der er zu plaudern und zu kämpfen verstand. Nun blickt er nicht mehr von seinem Garten auf deutsches Land, auf Deutschland, das er in frühen Jahren unser geliebtes deutsches Vaterland zu nennen gewohnt war. als Kanzler hat er es karger angesprochen, ihm aber umso hingebender gedient. Der Auftrag der Edlen ist es nicht, die Zukunft ängstlich zu befragen, sondern im Reich der Freiheit und Notwendigkeit, in dem wir uns alle bewegen, zu tun, was Einsicht und Pflicht ihnen gebieten, so wie er es selbst ausgesprochen hat. Ich habe den Wunsch, dass später einmal, wenn die Menschen über den Nebel und Staub dieser Zeit hinwegsehen, von mir gesagt werden kann, dass ich meine Pflicht getan habe. Konrad Adenauer hat das gelobte Land nicht mehr erreicht. Weder die Wiedervereinigung der Deutschen noch die Einigung Europas. Er hat sie uns als ein großes Vermächtnis hinterlassen. Mögen wir seiner würdig sein.